Lieber Herr, jetzt wollen wir am Abend dieses Tages dein Wort hören. Dein Wort macht Leib und Seel gesund, weil wir nicht in der Mitte stehen und nicht unsere Gedanken in der Mitte sind. Und es nicht um unsere Überlegungen geht, sondern einfach um das Hören, was du willst. Und gerade über dem Tun in den alten Zeiten, über deinen Wundern, über deinem Gericht auch in der Geschichte Israels, wollen wir mehr von dir verstehen. Gib uns heute Abend Einblick in dein Wesen, in dein Handeln und in dein Tun. Amen. So, 1. Könige sind wir 14. Na, nicht gucken, aber ist recht. Lass nur, das ist. Bloß die, wenn Sie anfangen, mal Schrift zu entziffern, sind Sie am Abend verzweifelt und haben nichts gehört. Das ist nachher nur noch eine kleine Hilfe, sonst hilft es Ihnen gar nichts. Es verwirrt mehr. Deshalb habe ich so eingestellt, weil viele gesagt haben, es verwirrt mehr, als es nützt. Aber ich habe gedacht, ich probiere es nochmal, obwohl meine Schrift sich in der Zwischenzeit nicht gebessert hat. 1. Könige 14. Heute müssen wir Sie bitten, einfach wendig zu sein, und Sie sind ja gar nicht so schlecht, wenn es zum Blättern in der Bibel geht. Wir müssen nachher immer den Finger drin haben, denn heute brauchen wir auch die Chronikbücher dazu, aber wir gehen zuerst einmal entlang an den Königsbüchern. Und zwar, jetzt möchte ich nochmal wiederholen und für die, die neu sind, zum ersten Mal sagen, Israel war nach Salomo gespalten. Schon das war Gottes Gericht, das Reich bricht auseinander. Und wir sehen, Macht ist nicht etwas, was man sich erkämpft oder was man sich herreißt, sondern etwas, was Gott anvertraut hat in Verantwortung vor ihm. Und das haben schon die Nachfolger Salomos nicht mehr verstanden. Wir kennen noch bei Salomo in der Nacht vor seiner Königsweihe das Gebet, du wollest deinem Knecht geben ein gehorsames Herz. Das lesen Sie nachher nicht mehr. Und wenn Sie überhaupt je mit Verantwortung betraut sind, ob das in einem Beruf ist oder in der Familie, dass Sie über Kinder oder Enkel auch Erziehungsmacht haben, bleiben Sie in dieser Demut. Herr, gib mir das Herz für dieses Amt. Und jetzt sehen wir das Reich Juda, wir hatten das Reich Israel, das ist das Nördliche, wie das also eine schreckliche Geschichte hatte, bis zu dem König Ahab mit der Isebel, der bösen Frau. Soweit waren wir gekommen. Jetzt kommen wir ans Reich Juda und schauen die andere Seite der Parallelentwicklung da. Deshalb ist das am Anfang immer so, auch zeitlich bestimmt, nämlich da wird gezählt, es war im so und so vielen Jahr des Königtums von dem da im Norden, von dem Israel, wo der in Juda war. Reich Juda, Rehabeam. Und Rehabeam, der Sohn Salomos, wurde König in Juda. Das war dieser Kronprinz, der so unvernünftig war und die Steuerlast so hoch schraubte. 41 Jahre alt war Rehabeam, als er König wurde, und er regierte 17 Jahre zu Jerusalem in der Stadt, die der Herr erwählt hatte aus allen Stämmen Israels, damit er dort seinem Namen eine Stätte bereitete. Und dieses Wort hilft uns ja, dass über Jerusalem das Geheimnis liegen bleibt, dass es eine Erwählung Gottes hat. Das wird auch durch die Geschichte nicht ausgelöscht. Seine Mutter hieß Naama, eine Ammoniterin. Das ist also eine aus dem Gebiet des heutigen Jordanien. Sie war eine dieser Frauen, die Salomo hatte. Und Juda tat, was dem Herrn missfiel. Und sie reizten ihn mehr, als alles ihn reizte, was ihre Väter getan hatten mit ihren Sünden, die sie taten. Die Gottlosigkeit fällt immer wieder leichter als der Glaube. Und jede Generation muss das ganz neu erkämpfen. Man kann das nicht vererben. Denn auch sie machten sich Höhen, Steinmale und Aschera-Bilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Es waren auch Tempelhurer im Lande und sie taten alle Gräuel der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Jetzt können wir es mal aufdecken, der erste Teil. Und zwar, meine Worte sind es nochmal. Warum überhaupt kommt es eigentlich dazu, dass jetzt in Juda die Gottlosigkeit so breit macht? Man könnte sich zum Beispiel auch ja überlegen, ich will das Ihnen nachher in den Chronikbüchern zeigen, dass eine Fülle von Priestern, die offenbar im nördlichen Teil wohnte, auch nach Israel herunterdrängte und hier wieder an den Heiligtümern der Heiden sich einen Platz suchte. Und sie machten sich Steinmale und Aschera-Bilder. Ich tue ungern das einmal erwähnen, aber es hat mich jetzt doch heute Mittag noch in der Vorbereitung umgetrieben, um was es sich hier überhaupt handelt. In der Chronikbuch steht dann dran, für Feldgeister und Kälber, das waren also Gottesbilder. Aber hier im Königsbuch ist ja noch geschrieben, es waren auch Tempelhurer im Lande. Ich war am Montag in einer Sitzung, und da saß Dr. Heiko Krimmer neben mir und da sage ich, was sind das eigentlich für Kerle? Wir wissen Sie, in der Sitzung ist manchmal nicht immer so auf hohem Niveau, da kann man auch mal was nebenher reden. Und dann sagt er, das waren homosexuelle Huren. Ich sage, hui, das wusste ich gar nicht. Ich bin da so unbescholten beim Bibellesen gewesen. Ich habe jetzt tüchtig gewälzt und mein Brockhaus hat mir sehr geholfen, meine Brockhaus-Enzyklopädie, das sind die Hierodulen, das habe ich unten nochmal hingeschrieben. Das ist eigentlich das religionsgeschichtliche Fachwort. Und das steht also in der Brockhaus-Enzyklopädie, in der sexuellen Vereinigung mit diesen, ob in homosexuellem Kult oder mit der Hure, mit der weiblichen Hure, erlebten sie die göttliche Macht. Und das spielt sich alles auf dem geweihten Boden Israels ab. Nur dass wir wissen, wie der Teufel immer seine ganze Macht entfaltet, wo Gottes herrliche Offenbarung Abraham, Isaak und Jakob so sichtbar war. Stand dort in meiner Enzyklopädie, mir war das alles recht neu, auch dass in einer mittelgroßen griechischen Stadt allein etwa in einem Tempel bis zu 6000 Tempeldirnen dienten. Dass wir uns über das Ausmaß etwas vorstellten. Es gibt in der ganzen Bibel überhaupt gar keine Stelle, die uns irgendwo im Unklaren lassen würde, dass Gottes absolutes Nein über allem steht, was außerhalb der Ehe im Vollzug der sexuellen Gemeinschaft lebt, wie wir das auch nennen. Es gibt auch nirgendwo eine Stelle, die irgendwo Berechtigung geben könnte zu einem vorehelichen Geschlechtsverkehr. Wenn wir mal so ein Thema behandeln, dann soll das auch wenigstens erwähnt sein. In dem neuen Bibellexikon, das Brockhaus rausgegeben hat, im dreibändigen unter Hurerei, ist das tief eindrücklich dargestellt, diese ganze Bibelarbeit, wie die ganzen Stellen dargestellt sind. Das fängt ja schon an dem ersten Mosebuch. Völlig klar, wie Gott zu jeder Verirrung sagt, das ist etwas, was zerstört und was die Feindschaft gegen Gott wirkt. Aber dass das Heidentum da wieder einbricht, natürlich unter dem Wort einer und der Behauptung, ein religiöses Erleben zu vermitteln, das ist neu. Und wir sehen, dass auch in Israel das nie besiegt war. Als Saul lebte, war ja es so, dass Saul die ganzen Wahrsager verdammen ließ und doch hat er an seinem Lebensende genau gewusst, wo die Wahrsagerin zu Endor lebt. Und dort ging er hin. Oder seine Männer wussten es. Und in Israel war es immer so, dass der ganze kananäische Kult weitergelebt hat, die ganze Zeit über. Steinmale, Das sind meist Nachbildungen des männlichen Geschlechtsorgans, die in der Religionsgeschichte eine große Rolle spielen, bis zu vielen Tempelbauten heute in Asien, nur dass Sie es mal gehört haben. Die Aschera-Bilder, das sind immer diese Gestalten und diese Sinnbilder, die man auch in den Israel-Museen findet, in großer Gestalt. Das sind weibliche Frauengestalten mit überdimensionalen Darstellungen ihrer Geschlechtsorgane. War alles so sichtbar, so sehen Sie es heute in jedem Museum, in jedem Israelband können Sie das beobachten. Und das brach in Juda alles wieder auf. Kaum war Salomo tot. Und sie taten alle die Gräuel der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Und das Volk macht das. Warum macht das Volk das? Weil sie meinen, sie müssen dies tun. Wir ahnen sicher nicht, wie in unserem Volk ein ganz großer Bodensatz okkulter Mächte noch am Wirken ist. Und wir leben immer noch vom Segen unserer Vorväter, die uns beschützen, dass wir das ganze Feld gar nicht kennen. Und es ist doch gut, beschäftigen Sie sich gar nicht damit. Aber es ist so wichtig, dass wir unser Leben reinigen und heiligen, damit allein Gottes Geist uns bestimmen kann. Es wäre furchtbar, wenn das alles in der ganzen Macht wieder hervorbricht. Und es kann oft so schnell gehen, dass solch eine Wende kommt und diese unheimlichen dunklen Mächte das Sagen haben. Aber im 5. Jahr des Königs Rehabeam zog Shishak, der König von Ägypten, herauf gen Jerusalem und nahm die Schätze aus dem Hause des Herrn und aus dem Haus des Königs, alles, was zu nehmen war, und nahm alle goldenen Schilde, die Salomo hatte machen lassen. An ihrer Stadt ließ der König Rehabeam kupferne Schilde machen und gab sie in die Hand der Obersten der Leibwache, die das Tor hüteten im Haus des Königs. Und so oft der König in das Haus des Herrn ging, trug die Leibwache die Schilde und brachte sie wieder in die Wachstube zurück. So haben sie jetzt darauf aufgepasst, dass wenigstens die Kupfernen noch bewahrt bleiben. Dafür die Goldenen haben sie hergegeben. Was aber mehr von Rehabeam zu sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Es war aber Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam ihr Leben lang. Und Rehabeam legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und seine Mutter hieß Naama, eine Ammoniterin, und sein Sohn Abia wurde König in seiner Stadt. Da müsste man ja sagen können, wenn das wirklich so war, dass da der ägyptische König kam, dann müsste man es in der ägyptischen Geschichte auch nachvollziehen können. Können Sie natürlich ganz leicht. Der Shishak, also ein bisschen anders auf Ägyptisch, ist natürlich bekannt. Und interessanterweise hat man sein Grab gefunden, 1939, ausgegraben und die Goldplatten an seinem Sarg. Ich muss immer dran denken, ob vielleicht das Gold von den Schildern stammte, die dort im Tempel von Salomo waren. Der ganze Glanz der Herrlichkeit ist dahin. Wir leben vom Erbe der Väter und verschleudern das so. Wie ein Rehabeam. Er hat ja gar nicht gewusst, was er tut. Und wir können gar nichts tun. Wir können auch das Reich Gottes nicht halten mit unserer Kraft. Aber wir sollten uns zum Herrn hinwenden und ihn suchen und nicht mit politischen Tricks das machen. War das vielleicht so, dass er dem ägyptischen König einen Tribut gezahlt hat? Und darum hat er diese Sachen hergegeben, hat sich freigekauft. Aber mit politischer Taktik kann man das Reich Gottes nicht bewahren. Armer König Rehabeam. So, das wäre der erste gewesen, Juda. Mit 41 Jahren kommt er ins Amt, 17 Jahre war er im Königreich. Er versündigt sich am Herrn. Er hat das Gesetz des Herrn verlassen. Und er leugnet die Umkehr und zahlt den Tribut an Ägypten. Jetzt gehen wir in die Chronikbücher. Das ist, glaube ich, 2. Chronik 16. Lassen Sie vorne immer was drin, Ihr Liederbuch oder so. Wir müssen jetzt hin und her springen. 2. Chronik 12. 11 und 12. Da steht noch drin, dass der Rehabeam 18 Frauen hatte und 60 Nebenfrauen und zeugte 28 Söhne und 60 Töchter. Mann, war der stolz und hat doch im Leben alles verspielt. Alles verspielt. Warum hat er denn so viele Söhne haben wollen? Um seine Dynastie zu sichern. Der Esel. Das ist so menschliche Dummheit. Da meint man, man könne so irgendwas, die Familie vergrößern oder was. Das ist doch nicht das, was Gott von ihm will. Und da steht nun da im Kapitel 12, er verließ das Gesetz des Herrn und ganz mit Israel mit ihm. Und der König von Ägypten, der jetzt Juda bedroht, der ist eine direkte Folge des Gerichtes Gottes. Und das wird hier gezeigt, dass Gott uns manchmal in die Enge treiben kann durch diese äußere Not. Das gilt für Gläubige, nicht für Ungläubige. Für Gläubige, die müssen immer wissen, wenn uns Gott in die Enge führt, muss ich fragen, Herr, was ist los in meinem Leben? Ich will dich wieder suchen. Wir können nicht sagen, dass Unglücksfälle oder wirtschaftliche Nöte oder Krankheiten in unserem Leben eine Folge von Sünde sind. Nein, sondern dass uns alles zur Buße treiben soll. So müssen wir sagen. Alles, was geschieht, soll uns zur Buße treiben. Die Güte, aber auch die Not. Wir sollten immer wieder unser Verhältnis mit Gott in Ordnung bringen. Da wird das genau nochmal erzählt, wie der König von Ägypten kam und auch die festen Städte erobert. Aber jetzt im Vers 5. Da kam der Prophet Schemaja zu Rehabiam und zu den obersten Judas, die sich in Jerusalem aus Furcht vor Schishak versammelt hatten, und sprach zu ihnen, so spricht der Herr, ihr habt mich verlassen, darum habe ich euch auch verlassen und in Schishaks Hand gegeben. Wenn Gott uns verlässt, sind wir den Menschen hilflos ausgeliefert. Und nichts ist schlimmer, als den Menschen hilflos und schutzlos ausgeliefert zu sein. Da demütigten sich die Obersten Israel mit dem König und sprachen, der Herr ist gerecht. Das fehlt mir immer wieder heute, wenn man so oft sagt, wie kann Gott das zulassen, statt dass wir sagen, der Herr ist gerecht. Wir haben nichts verdient als sein Gericht. Aber wir rufen nach Erbarmen, das ist der biblische Weg. Als aber der Herr sah, dass sie sich demütigten, das hat der Rehabiam noch von seinem Vater Salomo gelernt und von seinem Großvater David. Kam das Wort des Herrn zu Schemaja, sie haben sich gedemütigt, darum will ich sie nicht verderben, sondern ich will sie in Kürze erretten, dass mein Grimm sich nicht durch Schishak auf Jerusalem ergieße. Doch sollen sie ihm untertan sein, damit sie inne werden, was es heißt, mir zu dienen und den Königreichen der Länder. Und jetzt kommt nochmal die Geschichte mit den Schildern, die da weggenommen wurden. Und nochmal vom Sterben von Rehabiam. So, jetzt tun sie wieder ihr Buch in die Chronikbücher rein, wir gehen wieder zu den Königsbüchern. Da ist immer kürzer erzählt, jetzt haben wir in den Chronikbüchern das ausführlich. Jetzt kommt Abia, der regierte 3 Jahre zu Jerusalem. Da kann man schon weiterschieben, das Ganze höher machen. Das, was ich also dahingeschrieben hatte, noch von dem Propheten Schemaja, der zur Umkehr ruft, wir sehen ihm wieder Gottes Wort ruft zur Umkehr. Wir können das Gleiche bei jedem König sehen, wie Gott wirbt, gerade durch seine Boten. Und es ist eigentlich immer da, die Tür zur Erneuerung, die Tür zur Rettung ist offen. Der Abia regiert nur 3 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Macha, eine Tochter Abishaloms, und er wandelte in allen Sünden seines Vaters. Der Vater hat Umkehr betrieben, hat sich gedemütigt, aber der Sohn macht wieder weiter. Und sein Herz war nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Es gibt so viele Leute, die immer wieder sagen, ich möchte nicht so einseitig sein. Abia war nicht einseitig, er war offen für alles. Er hat das Erbe des Vaters und des Großvaters und des Urgroßvaters bewahren wollen. Aber er war geteilt, nur in Portionenweise. Und bei Gott taugt das nicht. Ach, dass du warm oder heiß oder kalt wärst, weil du aber lau bist, will ich dich ausspeien. Und das war hier dieses geteilte Herz. Der war nicht ablehnend gegen die Offenbarung Gottes in Israel. Aber er hatte eben auch eine Offenheit für das andere gehabt. Und das ist heute modern, dass man für alles offen ist. Denn um Davids Willen gab der Herr sein Gott ihm eine Leuchte zu Jerusalem, dass er seinen Sohn nach ihm erweckte und Jerusalem erhielt. Das steht ein paar Mal da in den Königsbüchern mit der Leuchte, dass das die Hoffnung war, die über Israel immer noch lebendig war. Der brannte noch ein Licht. Es heißt einmal, früher im Samuelbuch, das ist so die schöne bildliche Redeweise des Alten Testaments, beim Eli, wo die beiden bösen Söhne, Hophni und Phinehas, immer sich so die Fleischstücke rauspiksen, da heißt, aber die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Es war noch nicht ganz aus mit der Gegenwart Gottes in der Stiftshütte. Und hier heißt, da lebte trotz aller Gottlosigkeit noch die große Güte Gottes, die immer noch dieses Volk noch nicht verstoßen hat. Und der Segen Davids geht noch weiter. Und immer noch steht das ganze Erbe da. Manchmal ist mir so, dass über unserem deutschen Volk noch der ganze Segen der Vorvätergeneration liegt. Man fast meint, wo geht denn unsere Generation hin? Ergreift sie das noch einmal, was Gott uns schenken will? Darum ist mir so wichtig, dass wir ungeteilt dem Herrn dienen und ihm nachfolgen. Die Leuchte ist noch nicht verloschen. Das wird einmal schlimm, wenn der Herr den Leuchter umstößt. Weil David getan hatte, was dem Herrn wohlgefiel und nicht gewichen war von allem, was er ihm gebot sein Leben lang, außer in der Sache mit Uriah, dem Hethiter. Es war aber Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam ihr Leben lang. Nordreich Israel und Juda bekriegen sich fortwährend. Mehr war von dem König Abia nicht zu sagen. Wurde begraben und sein Sohn Asa wurde König an seiner Stadt. Jetzt Vers 9. Im 20. Jahr Jerobeams des Königs von Israel wurde Asa König über Juda und regierte 41 Jahre zu Jerusalem. Richtig. Jetzt machen wir den Abia noch in allen Sünden weitergewandelt, ein geteiltes Herz, falsche Berufung auf Gottes Bund, Gottes Gnade erbarmt sich, auch über ihn. Ja, wir können jetzt vielleicht einfach nach den Chronikbüchern wieder weiterlesen. Es wäre interessant, beides zu tun, aber dann wäre es vielleicht doch zu langatmig. Wir kommen jetzt, 2. Chronik 15, Vers 1. Ich wollte vorher nur noch sagen, da gehen wir doch nochmal zurück, bei dem Abia, das ist auch schön in den Chronikbüchern beschrieben, 2. Chronik 13, Vers 10 bis 12. Da sagt der Abia, das ist jetzt gerade der, den wir behandelt haben, nur 3 Jahre im Amt waren. Wir sind gewiss, der Herr ist unser Gott. Oh, der pausbäckige Schwätzer. Kann man immer so sagen, mit uns ist Gott und die Gnade Gottes ist mit uns alles Lug und Trug. Es sind so viel Dreck gepredigt worden. Nichts weiter wert. War nicht gedeckt. Man kann auch fromme Phrasen machen und Pathos. Ihn haben wir nicht verlassen. Und so weiter. Und Vers 12, siehe, mit uns ist an der Spitze Gott und seine Priester und die Kriegstrompeten und so weiter. Da war gerade erzählt, wie es da einen Krieg gab um den Abia und er sich auch noch gedemütigt hat über dem Kriegselend und Gott ihm noch einmal geholfen hat. Das steht in den Königsbüchern gar nicht da, bei dem Abia. Interessant noch einmal zu lesen, wie jeder die Chance hat, die Gnade Gottes zu ergreifen. Aber jetzt gehen wir zu Asa. Bei Kapitel 14 müssen wir doch schon anfangen lesen, 2. Chronik 14, Vers 1. Und Asa tat, was recht war und dem Herrn, seinem Gott, wohlgefiel. Und entfernte die Altäre der fremden Götter und die Opferhöhen und zerbrach die Steinmale und hieb die Bilder der Aschera um. Jetzt würde ich gern den Kindern in der Kinderkirche das bloß erzählen, die paar Verse. Es wären ein füllendes Programm von der halben Stunde. Aber stellen Sie sich vor, wie die Leute geguckt haben. Und die Tempelhurer, wie da seine Soldaten reinschickt. Und die packen das Götzenbild. Das hat mir alles ausgegraben in der Festung Hazor, im Museum in Hazor. Steht ja noch so ein Götzenbild da, ein kananäisches. Man hat ja die ganzen alten Darstellungen auch. Die holen die raus, aber ein großer Teil wurde natürlich zerstört. Aber die anderen wurden wahrscheinlich schnell versteckt, wie die hörten. Jetzt kommt der Asa und dann haben die schnell vergraben. Das steht ja auch mal da, wie eine der Frauen Jakobs unter ihrem Sattel so ein Götzen versteckt hat. Deshalb sind einige hinübergerettet, die dann für unsere Archäologen ganz wichtig waren. Aber wie der die rausholen lässt und das Volk guckt, ja geht das, das war wie der Bonifatius die Eiche, die Wodans Eiche umhaute. Ich sag, jetzt fällt der Blitz vom Himmel runter. Sie waren doch abergläubisch, was passiert jetzt? Ein Mut war das von dem Asa, dass er das Ganze zerbrechen lässt und die Bilder der Aschera, also wer den alten Bilderatlas von Kroll hat, da ist ein tolles Bild drin von der Aschera, so ganz freizügig, nackte Aschera, und das sind die Tiere, vierfüßige Tiere, die sich vor dieser Aschera erheben, gerade aus diesem Jahrhundert, 900 vor Christus, in Israel gefunden. Und gebot Juda, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchten und täten nach dem Gesetz und Geboten. Er entfernte aus allen Städten Judas die Opferhöhen, die Rauchopfersäulen. Und das Königreich hatte Ruhe unter ihm und baute feste Städte in Juda, weil das Land Ruhe hatte und in diesen Jahren kein Krieg gegen ihn war, denn der Herr hatte ihm Ruhe gegeben. Das sind Gnadengeschenke Gottes. Und er sprach zu Juda, lasst uns diese Städte ausbauen und um sie Mauern herumführen mit Türmen, Toren und Riegeln, solange das Land noch unser ist. Denn wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht und hat uns Ruhe gegeben ringsumher. Das war natürlich, weil er bei seinem Vater erlebt hat, das ist doch ein paar Jahre her, 3 Jahre hat er ja nur regiert, dass die Ägypter gekommen sind. Jetzt schnell, nicht? Jetzt schnell das Land befestigen. Ich habe noch mal einem archäologischen Führer nachgesehen, 18 Städte, die man genau noch lokalisieren kann. Man hat all das ausgegraben, die Festungen von Asa, die noch ganz Juda umgeben haben. Sie waren hauptsächlich nach Süden angelegt, also gegen die Ägypter. Also bauten sie und es ging glücklich vonstatten. Und Asa hatte eine Heeresmacht aus Juda 300.000, die große Schilde und Spieße trugen aus Benjamin 280.000, die kleine Schilde trugen und mit dem Bogen schießen konnten. Diese allen waren starke Kriegsleute. Es zog aber gegen sie Serach, der Kuschiter, das sind die Sudanesen, würde man heute sagen. Die Kuschiter werden oft auch die Äthiopier bezeichnet, mit einer Heeresmacht von 1000 mal 1000, dazu 300 Wagen, und sie kamen bis nach Maresha. Und Asa zog ihm entgegen, und sie rüsteten sich zum Kampf im Tal Zephata bei Maresha, und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach, jetzt kommt so ein wunderbares Gebet, wir machen immer so Bibelworte bei unseren Danksagungen von Hilfe Brüder. Frau Polsini, ich habe schon gedacht, das wäre auch so ein schönes Bibelwort, wo man da nehmen könnte, das ist nicht so bekannt. Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas. Ich habe heute Morgen schon einem angerufen, habe gesagt, das gilt auch für dich. Der hat gerade so Schwierigkeiten mit Menschen, da sage ich, auch die Leute, die das Leben so sauer machen, sind nicht stärker als der Gott, dem du gehörst. Ist doch wichtig, wenn man sich so praktisch ins Bewusstsein ruft. Der Herr, der Gott ist mit mir. Das kann ich ja nur sprechen, wenn ich auch in seinen Geboten wandle. Aber dann habe ich den ganzen Frieden. Und es ist doch wunderbar, wo einer in diesem Kriegselend sagen kann, auch diese politischen Geschicke lege ich in die Hand Gottes. Es kann mir nichts geschehen, als was Gott hat ersehen und was mir nützlich ist. Und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa. Und dann streitet Gott für uns und löst die Probleme, die wir nicht lösen können. Und vor Juda, sodass sie flohen, und Asa samt dem Volk, das bei ihm war, jagte ihn nach bis nach Gera. Ich finde das so schön, dass wir hier mal die Königsgeschichte lesen können. Sie merken, welche Kraft da drin steckt. Nun braucht man das nicht so genau wissen, wie die Könige nacheinander kommen, aber dass man das sieht, was es heißt, den Herrn, den lebendigen Gott zu verlassen und ihm nicht zu gehorchen. Und wie das ist, wenn einer treu dem Herrn dient. Und die Kuschiter fielen, sodass keiner von ihnen am Leben blieb, sondern sie wurden zerschlagen vor dem Herrn und vor seinem Heer. Und Juda trug sehr viel Beute davon. Und sie schlugen alle Städte um Gera her, denn der Schrecken des Herrn kam über sie. Und sie plünderten alle Städte, und es war viel Beute darin. Auch schlugen sie die Zeltlager der Hirten und führten eine Menge Schafe und Kamele weg und kamen wieder nach Jerusalem. Ich möchte nicht alles, was da steht, mit Ihnen besprechen. Wir haben aus dem Königsbuch eine wichtige Sache, die für den Bibelkundler noch wichtig ist. Da war nämlich vom Nordreich her, das war schon bei dem Vorgängerkönig so, eine Stadt Rama, die war ganz stark belastet, befestigt vom Nordreich Israel. Und die hat Juda ganz große Not gemacht. Wenn Sie auf der Karte mal ansehen, wie nah Rama vor Jerusalem liegt. Das ist wie in Berg, Stuttgart-Berg, vom alten Stuttgart her betrachtet, fast so. Die haben die erobert, und das ist auch interessant. Und mit den Steinen haben sie 2 Festungen in Bethel und Mizpe ausgebaut. Hochinteressant, können Sie archäologisch alles sehen. Die Bibel beschreibt ungemein korrekt. Das sind keine Märchengeschichten. Und die Archäologen alles auch wieder gesehen, wie da aufgebaut wurde um diese Zeit. Aber wir gehen jetzt noch zu den Reformen und zu dem Prophet Asaria. Das sollten wir noch lesen. Und auf Asaria, den Sohn Odets, kam der Geist Gottes. Er zog hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm, hört mir zu, Asa und ganz Juda und Benjamin, der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er euch auch verlassen. Dieses Wort ist mir immer wichtig. Es gibt ein paar Bibelstellen, wo genau das Gleiche gesagt wird. Es gibt ja Leute, die immer behaupten, ach, Gott ist gütig und ist ein lieber Gott und er verlässt uns nicht. Nein, in der Bibel heißt es ganz oft auch bei den Propheten, wie Gott zu euch ist, das hängt davon ab, wie ihr euch Gott gegenüber verhaltet. Tretet ihr seine Gebote mit Füßen, dann zürnt Gott über euch. Und sucht ihr seine Gnade, dann habt ihr seine Gnade. Aber das ist nicht so, dass Gott immer bloß der gütige, liebe Vater ist. Das ist hier so gut beschrieben. Wendet ihr euch zu ihm, sucht ihr ihn wirklich, dann findet ihr auch seine Gnade. Aber wendet ihr euch ab von seinem Wort, dann habt ihr auch nur den Zorn Gottes über eurem Leben. Lange Zeit hindurch war Israel ohne Rechten, Gott ohne Priester, der da lehrte, und ohne Gesetz. Als sie sich aber in ihrer Not zu dem Herrn, dem Gott Israels, bekehrten und ihn suchten, ließ er sich von ihnen finden. Zu der Zeit gab es keine Sicherheit für den, der aus- und einging, denn es war große Verwirrung bei allen, die in diesen Ländern wohnten. Denn ein Volk zerschlug das andere und eine Stadt die andere, denn Gott erschreckte sie mit Ängsten aller Art. Ihr aber seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Das ist auch ein herrliches Bibelwort, muss man sich anstreichen. Das steht genauso, wie Paulus dann 1. Korinther 15, 58 sagt, steht da unten dran. Wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Für die, die auf Gott bauen, soll es sicher sein, dass ihre Arbeit nie umsonst ist und Gott auch das Verborgene sieht. Als aber Asa diese Worte hörte und die Weissagen, die der Prophet Asaria, der Sohn Odets, gesprochen hatte, war er getrost. Und er tat weg die gräulichen Götzen aus dem ganzen Lande Juda und Benjamin und aus den Städten, die er auf dem Gebirge Ephraim erobert hatte, und erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Vorhalle des Herrn stand. Er hat ja schon vorher die Götzen weggetan. Aber offenbar blieben noch zu viele übrig. Jetzt macht er es mit einer großen Konsequenz und sagt er, jetzt muss der letzte Rest der Gottlosigkeit ausgerottet werden. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und alle aus Ephraim, Manasse und Simeon, die bei ihnen wohnten, denn es fiel ihm eine große Menge aus Israel zu, als sie sahen, dass der Herr sein Gott mit ihm war. Und sie versammelten sich in Jerusalem im dritten Monat des 15. Jahres der Herrschaft Asas und opferten dem Herrn am selben Tag von der Beute, die sie hergebracht hatten. 700 Rinder und 7000 Schafe, und sie traten in den Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter zu suchen, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und wer aber den Herrn, den Gott Israels, nicht suchen würde, sollte sterben, klein und groß, Mann und Frau. Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme, unter Freudengeschrei, unter Trompeten und Posaunenschall. Ich weiß nie, warum das alles so ärgert, wenn Billy Graham die, die Entscheidung machen wollen, vortreten lässt. Billy Graham sagt ja immer, das sei noch gar keine klare Sache, da müsste erst noch die Seelsorge ansetzen. Aber in unserer Kirche fehlt das wirklich so, dass man auch Menschen fragt, sagt, wollen wir heute nicht mal das festmachen? Ab jetzt. Bring Ordnung in dein Leben hinein. Und ganz Juda war fröhlich über den Schwur, denn sie hatten geschworen von ganzem Herzen und sie suchten den Herrn mit ganzem Willen, und er ließ sich von ihnen finden und der Herr gab ihnen Ruhe umher. Auch setzte der König Asa seine Mutter Maacha ab, da sie nicht mehr Herrin war, weil sie der Aschera ein Gräuelbild gemacht hatte. Und Asa zerschlug ihr Gräuelbild und zermalmte es und verbrannte es am Bach Kidron. Das ist sicher die schwerste Entscheidung gewesen, gegen seine eigene Mutter vorzugehen. Aber die Opferhöhen in Israel wurden nicht entfernt. Es blieb immer noch ein Stumpf. Und da ging nachher wieder das Übel los. Doch war das Herz Asas rechtschaffen sein Leben lang. Und er brachte ins Haus Gottes, was sein Vater geheiligt und was er geheiligt hatte, Silber, Gold und Gefäße. Und es war kein Krieg bis in das 35. Jahr der Herrschaft Asas. Asa machte eine Reformation, Altäre zerbrochen, Bilder umgehauen. Als Schwacher hat er sich auf Gott verlassen. Das ist dieses Wort 2. Chronik, 14, Vers 10. Der Prophet Asaria vertieft die Wände umfassen. Und jetzt kommt noch eine schreckliche Geschichte, die nehmen wir auch noch rein. Dieser treue Gotteszeuge wird schwach an einer politischen Not. Im 36. Jahr der Herrschaft Asas zog Baasha, der König von Israel, herauf. Sie müssen sich immer zuerst klar machen, um was handelt es sich. Das Nordreich, das Geschwistervolk, bekämpft ihn, Baasha. Übrigens, den haben wir auch aus Ausgrabungen, den Namen Baasha. Im Großen, in dem Mesa-Stein finden wir den Baasha wieder. Also alles historisch festgelegt. Aber der Baasha aus dem Nordreich von Samaria da oben, der kommt jetzt runter und kämpft gegen das Brudervolk Juda. Und was tut dieser König? Auch wieder die Dummheit, die Blödigkeit des Herzens. Statt Gott zu vertrauen, überlegt er sich, einen Bundesgenossen zu holen, und dann holt er die Syrer. Und wie kriegt er die Syrer? Nur indem er wahnsinnig Geld zahlt. Und die Syrer sind es, die in den nächsten 200 Jahren Israel kaputt machen und Juda. Die Assyrer kommen auch hinten rein, aber die Syrer, die waren schon die erste Anfangsbedrohung. Sehen Sie, aus den eigengemachten Wegen kommt so viel Unheil, was nicht vom Geist Gottes gewirkt war. Und das war aus eigenem Kopf ersonnen und wird zum Verhängnis. Darum muss man sich das noch einmal klar machen, was da geschieht. Also der König von Israel kam rauf gegen Juda und baute Rama aus. Das ist das, was ich Ihnen erzählt habe. Doch nochmal, das habe ich selber, da diese Stadt. Damit niemand bei Asa, dem König von Juda, außen eingehen sollte. Aber Asa nahm aus dem Schatz im Haus des Herrn und aus dem Schatz im Haus des Königs Silber und Gold und sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, das sind die Syrer, der zu Damaskus herrschte. Damaskus ist die Hauptstadt von Syrien. Und ließ ihm sagen, es ist ein Bund zwischen mir und dir, zwischen meinem und deinem Vater. Darum schicke ich dir Silber und Gold, dass du den Bund mit Baasha, dem König von Israel, aufgibst, damit er von mir abzieht. Bündnispolitik umzupolen. Ben-Hadad hörte auf die Bitte des Königs Asa und sandte seine Obersten gegen die Städte Israels und sie schlugen Ilion, Dan und Abdelmaim und von Naphtali alle Städte mit Kornspeichern. Als Baasha das hörte, ließ er ab, Rama auszubauen und hörte auf mit seinem Werk. Aber der König Asa bot ganz Juda auf und sie nahmen die Steine und das Holz von Rama weg, womit Baasha gebaut wird, baute mit Geba und Mizpa, nicht Bethel, Geba und Mizpa. Das ist das, was ich sagte, was die Archäologen noch festgestellt haben. Er sagt, es ist doch alles prima gelaufen, meine Politik war gut. Zu der Zeit kam der Seher Hanani, ein Prophet, zu Asa, dem König von Juda, und sprach zu ihm, weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und nicht auf den Herrn deinen Gott, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Hatten nicht die Kuschiter und die Libyer eine große Heeresmacht mit sehr vielen Wagen und Reitern, doch der Herr gab sie in deine Hand, da du dich auf ihn verließest. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Gott blickt immer nur nach denen, die ihm ganz treu dienen. Das ist so wichtig in unseren Tagen. Es kommt Gott nicht auf die große Zahl an, sondern dass wir ihm treu dienen, nicht mit falschen Motiven und mit falschen Mitteln für ihn kämpfen. Du hast töricht getan, darum wirst du auch von nun an Krieg haben. Das Wort töricht ist ja immer das, was auch im Alten Testament kommt. Es war eine Torheit in Israel. Es war blöd, was die machten. So unsinnig, da kriegst du keine Worte dafür. Der Unglaube ist nämlich blöde. Der ist unfassbar dumm. Und wir müssen uns hier an der Nase packen, dass wir immer wieder auf diese billigen Touren reinfallen. Aber Asa wurde zornig über den Seher und legte ihn ins Gefängnis. Das war der Asa, der die große Reform gemacht hat. Warum? Weil er keine Kritik verträgt. Wir sind doch so empfindsame Leute, dass wir auch geistliche Kritik so schlecht annehmen. Es wäre ihm doch zum Heil gewesen. Er wurde zornig, wie kann man sowas sagen? Wie der König Ahab auch, Micha, was wir nächstes Mal durchnehmen. Legte ihn ins Gefängnis, denn er grollte ihm darüber. Auch bedrückte er zu dieser Zeit einige vom Volk. Die Geschichte Asas, aber die frühere und die spätere, siehe, die steht geschrieben im Buch der Könige von Juda und Israel. Und Asa wurde krank an seinen Füßen. Die Bibel ist so toll. Dann ist plötzlich alles vergessen. Er hat doch sicher noch so viel getan und große Kunstwerke. Er machten Schulen eingeweiht, eine Universität begründet, was damals so groß war, was in der Presse kam. Ist alles unwichtig. Er war von Gott verworfen und nicht mehr nützlich. Und jetzt steht da mit seiner Krankheit. Und seine Krankheit nahm sehr zu. Und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Ganz klar möchte ich hier nochmal sagen, in aller Kürze, es ist kein Gegensatz, kein Gegensatz, den Herrn suchen oder die Ärzte. Es ist kein Gegensatz, weil Gott uns auch die Ärzte gibt. Sondern die Frage ist, ob ich beides miteinander suche. Und wo keine Ärzte sind, darf ich auch den Gott allein suchen. Ich darf es auch probieren ohne Ärzte. Aber ich glaube immer wieder, Gott hat uns viele Mittel gegeben, die wir ganz natürlich auch gebrauchen dürfen. Sondern das Schlimme war, dass er in seinem Trotz, wir dem Seher Hanani, trotzt und ihm grollt, nun sagt, ich brauche keinen Gott und ich brauche keine Seelsorge und bei mir ist alles in Ordnung und es ist alles recht. Das ist eben doch immer wieder so, dass auch diese äußeren Nöte uns zur Buße treiben sollten. Hier lag das Übel. Nicht, dass man diese Stelle nun falsch auslegt. In der Bibel gibt es diesen Gegensatz nicht. Es ist immer wichtig, wenn Sie an eine Stelle stoßen, dass Sie an einer Stelle, Sie dürfen nie eine Lehre auf eine Stelle aufbauen, sonst kommen Sie immer auf Extremlehren. Sie müssen gucken, ob das ganze Zeugnis der Bibel so ist. Wenn Sie auf eine Stelle bauen, kommen Sie verrücktesten Lehren. Es müssen immer mehrere Stellen sein. Und die Bibel ist immer so, dass Gott auch die Ärzte gibt, aber wir wissen es wie beim blutflüssigen Leib, dass die Ärzte ohne Gott auch nichts ausrichten können, sondern sie brauchen auch hier die segnenden Hände. Deshalb sage ich, er suchte die Ärzte nicht Gott, kein Gegensatz, aber bei Asa war es ein Gegensatz. Und jetzt ist interessant, der Mann, der so Israel, Juda, zur Reform führen konnte und den Gottesdienst wieder erneuern konnte, dass dieser Asa in seinem eigenen Leben die Reformation nicht hinbrachte. Das kann nämlich sein, man kann für Gott Großes wirken und doch in seinem eigenen Leben im Ungehorsam bleiben. Er legte sich zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr, das habe ich hingeschrieben, 41, hat er noch draufgesetzt auf sein Alter. Und man begrub ihn in seinem Grabe, das sich in der Stadt Davids hatte aushauen lassen. Jetzt, wo sind denn die Königsgräber? Mit einigen waren wir ja in den Königsgräbern. Das sind nicht die Königsgräber gewesen. Die hat man so noch nicht gefunden. Das ist immer noch interessant. Die Juden machen ja unheimlich viel unter dem Felsendom. Da wird ja unheimlich im Felsengrat gesucht und archäologisch gemacht und darf keiner rein. Aber diese Königsgräber, die wir besucht haben, wer da mal dabei war, die sind ja wunderbar ausgehauen, mit den vielen Grabkammern, wo man dann im Dunkeln hineingeht und wo man sich dann vorstellen kann, wie diese Königsgräber waren. Auch die Königsgräber im Kidrontal sind das nicht. Aber auch da kann man sich etwas besser vorstellen. Und ich meine, dass gerade die Königsgeschichte in ihrem Auf und Ab für uns ein ganz wichtiges Wort ist, das wir hören sollten und das wir bedenken sollten.